Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Momir Linka und ich bin Direktor der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und ich würde wieder gerne eine ganze Reihe an Themen mit Ihnen besprechen. Es ist Feiertag, es ist Brückentag. Kein Wunder, dass am Aktienmarkt momentan nicht so viel passiert. Deshalb beginne ich mit einem anderen Thema, das uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, dem Euro. Der hat kräftig zugelegt in letzter Zeit. Auf einmal stehen wir über der 1,12 und wir wissen ja, ein steigender Euro ist auch nicht unbedingt gut für die europäischen Börsen. Na gut, 1,12 ist ja noch nicht teuer, aber wo geht das hin?
Ja, zunächst mal guten Morgen, Herr Leben, und guten Morgen an die Zuhörer. Ja, wir haben einen Brückentag und deswegen können wir auch sehr gerne mit diesem Thema beginnen. Der Euro ist ein Thema, welches natürlich immer wieder, ja, seit es den gibt, das Börsengeschehen teilweise bestimmt. Nur hat natürlich diese Medaille zwei Seiten. Natürlich ist es so, dass EU eine starke Exportwirtschaft ist, Deutschland selbstverständlich vorneweg. Nichtsdestotrotz gibt es aber zwei Seiten dieser Medaille. Natürlich ist es zunächst mal sehr wichtig, eine stabile Währung zu haben. Das ist unumstritten. Zweitens gibt es weltweit momentan einen Krieg der Währungsentwertung, genau unter diesem Aspekt und unter dem Stern der stark wachsenden Exporte. Natürlich ist es aber trügerisch, weil man muss ganz klar sagen, Exporte gehen nicht ohne Importe und natürlich ist die EU auf Rohstoffe angewiesen. Das heißt also, mit dem teuren, starken Euro können auch dementsprechend günstiger Rohstoffe aufgekauft werden und erworben werden, genauso wie auch Investitionsgüter. Wenn wir über Investitionen im Ausland sprechen, dann geschieht dies natürlich mit einer Währung, die auch dementsprechend stark ist. Das heißt also, nicht nur schlecht ist der starke Euro, sondern man muss die positiven Aspekte auch herausfiltern. Und es ist auch dann natürlich wichtig, wie man investiert, dass man auch Titel bzw. Branchen ins Visier nimmt, die auch tatsächlich von einer starken Währung profitieren. Ganz extrem war das Beispiel hier in der Schweiz, als diese Mindestgrenze von 1,20 € zum Schweizer Franken damals aufgehoben wurde. Auch da waren Investitionen gefragt, die auch beide Seiten berücksichtigen und so ein Spagat dazwischen machen. Fazit, pauschal zu sagen, ein starker Euro drückt die Börsen, ist für mich Nonsens. Stimmt nicht, man muss viele Faktoren ganz klar sich anschauen und eine stabile Währung ist nichts Schlechtes und es ist günstig für die Investitionen im Ausland und auch für die Importe. Das heißt also, natürlich ist die Exportwirtschaft Europa von einer schwachen Währung etwas benefiziert, aber eine starke Währung per se ist definitiv nichts Schlechtes, zumindest nicht nur schlecht.
Und Sie haben jetzt gesagt, es gibt Branchen, die man sich da dann im Speziellen anschauen sollte in einer solchen Situation. An was haben Sie da gedacht?
Ja, das sind definitiv die Titel, die auch vom Import abhängig sind. Das heißt also, jedes Unternehmen, wir würden jetzt hier noch morgen früh sitzen, jede Ware, die im Ausland günstig eingekauft wird und in EU vertrieben wird und jedes Unternehmen, welches von Rohstoffimporten abhängig ist, das sind die Branchen, die natürlich in erster Linie davon von einer starken heimischen Währung profitieren.
Donald Trump sagt ja schon seit einiger Zeit deutlich, dass ihm die Euro-Dollar-Kurse gar nicht passen. Ob er jetzt Schuld an den Kursen hat, das will ich gar nicht diskutieren. Wofür er aber verantwortlich gemacht werden soll, das sind die Kursrückgänge an den Aktienmärkten vor knapp einer Woche. Herr Linker, wie viel oder welche Rolle spielt Donald Trump gerade für die Börsenkurse?
Zum Teil 1 Ihrer Frage, ob der Herr Trump, ob es ihm passt oder nicht passt, wo der Euro-Dollar steht, das interessiert also wirklich herzlich wenig. Mir passt auch so viel nicht und das interessiert keinen Menschen auf der Welt. Wichtig ist, ob es den Notenbanken passt und wichtig ist, was Frau Yellen dazu sagt. Das ist primär. Das zu dem Thema, das zum Punkt Ihrer Frage Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wir hatten einen Dip an den Märkten und dieser Dip wurde begründet vor allem von Medien aus der zweiten Reihe, dass bereits schon Amtsenthebungsverfahren im Gange ist. Es wurde wieder Panik geschürt und für mich war es nicht mehr und nicht weniger als eine gesunde Gewinnmitnahme, die etwas stärker ausgefallen ist. Die Börse ist keine Einbahnstraße, das wissen wir und es wurden einfach mal zwischendurch Titel verkauft, die gut gelaufen sind und diese Korrektur ist dann etwas stärker ausgefallen. Es war keine Korrektur, es war eine stärkere Gewinnmitnahme. Zum Thema Trump. Wir müssen das bitte sehr rational betrachten. Trump kann man inzwischen auf 2 Punkte reduzieren. Und zwar ist es einmal Steuern, zweitens Infrastruktur. Alles andere ist obsolet, hat er vergeigt, ob eine Mauer in Mexiko gebaut wird und wer sie bezahlt und all diese Dinge, das müssen wir auch nicht ausbreiten, nicht diskutieren. Die Ära Trump wird auf 2 Dinge fokussiert. A, Steuern und B, Infrastruktur. Das ist das, was die Märkte und das ist das, was die Börsen interessiert. Und mittlerweile ist die Frage, die Trump-Rallye, ist sie unterbrochen oder nicht unterbrochen? Die Trump-Rallye gab es nicht. Es waren Unternehmensbewertungen. Es waren Fakten aus der Realwirtschaft. Und die Frage ist, wo wären die Märkte, wenn Trump nicht gewonnen hätte und Clinton hätte gewonnen? Das wissen wir alle nicht. Und mit solchen Äußerungen müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen uns auf die Fakten konzentrieren. Es war eine kleine, gesunde Korrektur. Sie wurde absolut bedingungslos zum Nachkauf und zum Einstieg genutzt. Und das ist für mich ein sehr, sehr gesundes Zeichen.
Einmal nochmal kurz zu Trump. Philipp Vorn dran hat mir kürzlich gesagt, er findet es interessant, dass der Markt ein mögliches Amtsenthebungsverfahren Trumps so negativ bewertet und so negativ diskutiert. Er hat gesagt, Trump schafft es doch momentan eh nicht, irgendwas durchzusetzen und sein Vizepräsident Pence sei eigentlich viel besser geeignet. Also eigentlich sollte man sich, wenn da etwas dran ist, eher drüber freuen. Wie bewerten Sie das?
Ist eine vernünftige Aussage und da muss ich dem Herrn von Dran absolut recht geben. Es geht in erster Linie einfach mal darum, Stabilität, Instabilität, Sicherheit, Unsicherheit. Die Börse kann mit Fakten viel besser umgehen als mit Unsicherheit. Und Fakten, so negativ oder positiv sie auch sein mögen, ist ein Stabilitätsfaktor für die Märkte und man kann sich natürlich auf Situationen viel besser einstellen. Natürlich ist die Alternative für Trump nicht gegeben, weil alles, was käme, wäre eigentlich 1:1. Aber wir müssen uns eine Frage stellen, was würde es für die Republikaner bedeuten, wenn es tatsächlich zu einer Amtsenthebung kommt? Dann würde ich behaupten, sind die Republikaner die nächste Dekade komplett vom Fenster. Sie wissen, dass wir nächstes Jahr Wahlen haben. Das wissen die Republikaner genauso gut. Und sie wollen sich natürlich keinen Denkzettel seitens der Wähler abholen. Von daher, sie haben gar keine andere Wahl, als dem Trump den Rücken zu stärken und seine Eskapaden und sein Getwittere und seine Impulsivität und seine Nichtfestigkeit und Nichtkenntnis der Akten. Das ist das, was mittlerweile die Welt weiß und sie hat gelernt, damit umzugehen. Sie haben gar keine andere Wahl, als Trump den Rücken zu stärken und von daher gehe ich davon aus, er wird diese 4 Jahre überstehen und was dann kommt, werden wir sehen. Aber unter dem Strich betrachtet kann man es genau auf diese Aussage reduzieren. Eine Amtsenthebung wäre definitiv ein Unsicherheitsfaktor und sie würde letztendlich auch nichts bringen.
Kommen wir zum nächsten wichtigen und entscheidenden Thema, nämlich den Börsenkursen. Kurz hatten wir es ja gerade schon angesprochen. Der Markt hat nicht lange gefackelt und sofort wieder nachgekauft. Es geht wieder mehr in Richtung 13.000 als in Richtung 12.000. Seit unserem letzten Gespräch wurden ja neue Allzeithochs geknackt und überboten und überboten und überboten. Wir waren wieder etwas weiter unten, sind gleich wieder eingestiegen und da sind wir auch schon bei Ihrem Spezialthema, nämlich der Behavioral Finance. Die Anleger sind ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Prophezeiung, dass eine dicke Korrektur kommen könnte. Das heißt, sobald wir mal 100, 150 Punkte verlieren, kriegen die ersten Muffensausen. Auf der anderen Seite haben wir so viel Geld an der Seitenlinie, das wartet irgendwo investiert zu werden und es gibt ja nicht besonders viele Alternativen. Also was ist da gerade los mit der Anlegerpsyche? Ist das fast schon Schizophrenie?
Das ist keine Schizophrenie. Sie haben auch die wichtigsten Punkte eigentlich bereits sehr schön zusammengefasst. Aber ich möchte gerne die Antwort meiner Frage mit einer Gegenfrage an Sie richten. Wenn jemand in den letzten 200 Jahren oder so lange die Börse existiert, wenn jemand auf die Crash-Propheten oder auf die Korrekturprophezeier gehört hat, könnten Sie mir bitte sagen, wie seine Performance heute aussieht?
Ja, ich habe da leider keine Daten, die irgendeine Form, eine Antwort rechtfertigen würden, aber Sie wissen da mit Sicherheit mehr.
Ja, ich meine, das weiß eigentlich jeder, dass wir auf dem Allzeithoch sind. Das bedeutet im Klartext, dass jeder, der auf Crash-Propheten gehört hat, mittlerweile bankrott gegangen ist und das Ganze zigmal, unendliche Male, um es mal so zu sagen, wenn jemand diese Strategie gefahren ist. Ich kann es Ihnen auch vielleicht anders begründen. Wir wissen, dass wir momentan ein Niveau an den Märkten haben, wo viele sagen, wir sind hochbewertet. Und Sie wissen auch, dass meine Meinung eine ganz andere ist. Wir leben seit einer Dekade ohne Zinsen. Das bedeutet, wenn ich eine Aktie habe und diese Aktie läuft seitwärts, ich habe sie zu 100 Euro gekauft und sie ist immer noch bei 100 Euro. Dann habe ich mein Geld zumindest nominal erhalten, hat aber diese Aktie die letzten 10 Jahre 5% pro Jahr Dividende ausgeschüttet, dann habe ich 50% mehr und das ist doch ein anständiger Ertrag. Dieser Ertrag ist bei dem Guthaben, das heißt also auf Schulden, bei Obligationen und so weiter, nicht vorhanden. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Entwertung bei der Schuldenlast, die wir haben. Wir sprechen da über Beträge zwischen 100 und 200 Milliarden, die den Sparern entgangen sind. Und dieses Kapital fehlt. Das heißt, es gibt absolut keine Alternative zu Aktien und das hat sich natürlich auch auf die Aktienkurse ausgewirkt. Aber bei weitem nicht so ausgewirkt, wie im Moment es dargestellt wird. Aktien sind Sachwerte, Aktien zahlen Dividenden. Aktien sind eine Anlageklasse, die sich mit keiner anderen, nicht Immobilien, nicht Lebensversicherungen, nicht Spareinlagen, nicht Gold, nicht Rohstoffe, keine andere Anlageklasse hat seit ihrer Existenz diese Performance gebracht wie Aktien. Und das Ganze mit einem riesengroßen Abstand. Das sind Fakten. Und jetzt kommen wir zu unserer Psyche. Wenn der Markt 200 Punkte fällt, man bekommt kalte Füße, wir können uns nicht dagegen wehren. Wenn ich auf Diät bin und ich sehe ein Stück Schokolade, bekomme ich Lust darauf. Unser Hirn ist so programmiert, dass die Psyche nun mal eine große Rolle spielt und Emotionen leiten uns. Und darum ist es extrem wichtig, momentbezogen zu entscheiden, sich immer wieder die Fakten vor Augen zu führen und sich einfach mal, wenn jemand Zweifel hat oder wenn jemand Angst bekommt, möchte sein Aktiendepot versilbern, er möchte sich doch bitte ein Glas Rotwein hinstellen, sich den Chart von Dow Jones anschauen über die letzten 100 Jahre und dann noch einmal über die Bücher gehen, ausatmen und sich anschauen, dass die größten Crash der Geschichte letzten Endes nicht mehr und nicht weniger sind als kleine Zacken auf dem Langzeitchart, die auch sehr, sehr schnell wieder korrigiert wurden.
Und dennoch möchte ich mal ein paar Bärenargumente hervorbringen, die es ja durchaus gibt. Beispielsweise läuft der Bullenmarkt jetzt schon 8 Jahre, das ist immer das erste Argument, das kommt. Die Frage ist, wann das mal endet. Und wir haben Anzeichen, wir haben Megafusionen, über die wir ja auch schon hin und wieder gesprochen haben. Linde Prex, er steht vorm Abschluss. Bayer, Monsanto, Camp China, Syngenta, Clarion, Huntsman, ist ganz aktuelles Beispiel. Außerdem sehen wir ja, dass die Werte, die gut gelaufen sind, die sowieso schon gut gelaufen sind, noch besser laufen, weil noch mehr Geld nachkommt, gerade in die Blue Chips, diese Apples und Co. dieser Welt. Ich habe schon Diskussionen geführt, dass mir gesagt wurde, das deutet doch alles auf einen sehr späten Bullenmarkt hin und die Frage ist nur noch, wann der endet.
Also zunächst mal, Herr Leben, dieser Bullenmarkt kann noch 10, 20 Jahre weiterlaufen. Völlig problemlos. Wir haben Phasen in der Geschichte gehabt, wenn Sie sich damit beschäftigen, dann hatten wir Phasen, die durchaus noch sogar länger gelaufen sind. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Es gibt auf der einen Seite Mr. Soros, der darauf wettet, dass wir einen Crash haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen Nobelpreisträger, den Herrn Schiller, den ich sehr bewundere. Und er ist für mich nicht dieser Crash-Prophet, der immer hinkommt. Und er hat den Lehman-Crash vorausgesehen. Er ist aber definitiv nicht dieser Crash-Prophet, der da hingeht und sagt, wir werden uns halbieren und Gold steigt auf 3000 die Unze. Diesen Unsinn hat er nie von sich gegeben, sondern er begründet rational immer seine Prognosen. Und er hat vorgestern ein Statement rausgegeben, dass es ihn nicht wundern würde, wenn die Equities vom jetzigen Niveau aus weitere 50% steigen würden. Und das Ganze hat er begründet, eigentlich, ich will mich mit ihm nicht messen, aber genau mit den gleichen Argumenten wie ich, dass wir eine Sachwertaufwertung erleben, so wie sie geschichtlich noch nicht da war. Die Geldpressen laufen heiß, wir haben keine Inflation und wir haben dazu noch eine Wirtschaft, die sich global immer nachhaltiger erholt. Ja, besser geht's doch gar nicht. Und eigentlich sind es nur emotionale Gründe, die für einen Crash sprechen. Es sind aber rationale Gründe, die zumindest für eine weitere Stabilität und eine weitere gesunde Entwicklung der Aktienmärkte sprechen. Das ist für mich nachhaltig und das ist für mich etwas, wo wir uns darauf stützen. Es gibt eine Rotation innerhalb der Sektoren, es gibt eine Rotation innerhalb der Anlageklassen und momentan gibt es für mich ganz ehrlich nur eine Katastrophe, die kein Mensch erwartet. Die würde natürlich zu einer Korrektur führen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber das sind Dinge, die man nicht wissen kann. Grundsätzlich sehe ich im Moment keine größere Korrektur.
Ja, dann sprechen wir gar nicht über Crash, sprechen wir gar nicht über Bärenmarkt. Sprechen wir mal über Rücksetzer. Das ist ja immer noch etwas, das sich so viele erhoffen, weil wir immer noch so viel Geld an der Seitenlinie haben. Und die Bullen, die lassen ja nur minimale Rücksetzer zu, wie wir sie vor kurzem gesehen haben. Das waren, glaube ich, 200 Punkte, sowas in der Größenordnung. Auf der anderen Seite kommt aber jetzt die Sommerpause und da sehen wir sowas ja hin und wieder mal ganz einfach, weil viele Leute Urlaub haben. Ich will jetzt gar nicht fragen, wann kommt der nächste Rücksetzer, das können Sie mir natürlich nicht beantworten, so wie es mir niemand beantworten kann, aber ich will die Frage mal so formulieren. Sollte man denn, wenn man jetzt 2, 3, 4 Wochen vielleicht, schön, wenn man das kann, in Urlaub gehen möchte, sollte man sein Portfolio dafür irgendwie urlaubssicher machen?
Wenn man letztes Jahr sein Depot nicht urlaubssicher gemacht hat und kam zurück, dann waren die Ferien, glaube ich, doppelt bezahlt. Hätte man es getan, hätte man sich geärgert. Es geht doch gar nicht um Sommer und im Winter. Und ich kann nicht mehr hören mit Sally May and Go Away. Das sind alles Dinge, wie es Mark Twain mal gesagt hat. Der schlimmste Monat ist der September und die anderen sind Januar, Februar, März und so weiter und so weiter. Das ist ein wunderschönes Zitat. Es geht doch vielmehr darum. Ich kann nicht, und ich wiederhole es nochmal, und ich will auch die Zuhörer nicht langweilen, aber wer in den letzten 10 Jahren auf einen Rücksetzer von 10% gewartet hat, um wieder einzusteigen und die 10% wieder mitzunehmen, um diese Jahresperformance zu gewährleisten, hat nie im Leben Einstieg in den Markt gefunden. Und jetzt ist der Markt, jetzt ist der DAX nicht mehr bei 7.000, 8.000, der ist bei 12.000, 13.000 und er ist immer noch nicht im Markt drin. Und so geht es vielen, vielen anderen auch. Und das haben Sie genau vorhin gesagt. Wir haben eine gewaltige Liquidität, es ist eine gehasste Rallye, es ist eine Wall of Worry, gibt es zig Ausdrücke dafür. Diese Rallye ist an sehr vielen vorbeigegangen. Und es ist immer noch eine Rallye, die mit Trump und mit allem anderen nicht das Geringste zu tun hat. Für mich ist das eine Rallye, die begonnen hat nach dem Lehman Crash und bis heute, und wir sprechen über eine Dekade, das ist nichts. Und nach dieser Dekade haben sich die Märkte langsam aber sicher auf dem Weg zur Normalität wieder eingefunden. Denn wir sind heute gemessen an den Niveaus vor dem Lehman Crash. Das ist für mich die wichtige Marke. Das waren die Niveaus vor dem Crash von Lehman Brothers. Und wir befinden uns teilweise noch unter diesen Niveaus. Und auch das haben wir besprochen. Das heißt also im Klartext, das Investieren ist ein kontinuierlicher Prozess. Es gibt Titel, das sind meine Basispositionen, die halten wir immer. Dann gibt es Titel, die rotieren. Dann gibt es Titel, die ich vor 2 Wochen gekauft habe. Die sind heute nur noch ein Halten. Wir bekommen täglich neues Kundengeld. Das heißt also, wir müssen täglich Anlageentscheide treffen. Nach der Gewinnmitnahme ist vor dem Kauf. Es ist ein ongoing process und da muss sich jeder Investor mit identifizieren. Er muss seine Ziele definieren, seine Allokation treu bleiben, diszipliniert bleiben und momentbezogen immer wieder diese Anlageentscheide treffen. Und nur so kann man langfristig Erfolg haben.
Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gern.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.